Haben Sie diese Verse schon mal gesungen? Es ist ein Lied über Johannes den Täufer. Die Melodie, die im Gesangbuch steht, ist nicht so bekannt. Deswegen habe ich einen Tausch der Melodien vorgenommen. Ja, Sie kennen alle Johannes den Täufer, wenn schon nicht dieses Lied. Ein markanter Bote war das, radikal bis zum geht nicht mehr, karg und asketisch ist er in der Wüste aufgetreten. Er hatte von der Zeitenwende gesprochen, vom anbrechenden Reich Gottes. Und er hatte zur Buße gerufen, zur radikalen Umkehr, damit die Menschen mit ihrem Leben dieser Ankunft Gottes nun auch entsprechen. Kompromisslos und mit klaren Worten hat er von der direkt bevorstehenden Ankunft des Höchsten gesprochen, auf die wir uns vorbereiten sollen. Ein großer Prediger also in der Wüste. Aber das war einmal, wenn wir Matthäus 11 aufschlagen, denn jetzt sitzt dieser Johannes im Gefängnis. Weggesperrt wurde er, mundtot gemacht. Der zeitgenössische Historiker Josephus schreibt genaueres darüber, denn Johannes saß in der Festung Machaerus, einer Felsenburg oberhalb des Jordangrabens, heute auf der jordanischen Seite. Und der König Herodes Antipas hat ihn dorthin bringen lassen. Denn seine Frau, die eigentlich die Frau seines Bruders war, die hatte dem Herodes so lange in den Ohren gelegen, bis er den Befehl gegeben hat, diesen Täufer zum Schweigen zu bringen. Der seltsame Prophet aus der Wüste hat in seinen Buß- und Umkehrpredigten nämlich auch das Königshaus nicht ausgespart. Das wissen wir aus dem Markus-Evangelium. Und er hatte laut davon geredet, dass Gott auch von einem König Moral erwartet und die Beziehung zwischen ihm und seiner Schwägerin Unrecht ist. Richtig peinlich war das geworden, was Johannes da öffentlich aufgedeckt hat. Geradezu frech war der aufgetreten, hatte dem königlichen Paar ihren Fehltritt vorgeworfen. Und das hatte dann das Fass zum Überlaufen gebracht und jetzt saß er hinter Gittern. Wahrscheinlich sogar in seiner Todeszelle. So viel war ihm klar. Und hier setzt der Predigttext ein. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, da sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich persönlich lese sehr gerne richtig alte Predigten, vor allem Predigten, die in bedeutsamen Zeiten gehalten wurden. Und vor fast 75 Jahren fragte ein Prediger in Berlin seine Gemeinde, wer unter euch steckte denn in den letzten Jahren schon einmal selbst in einer Gefängniszelle? Wer hat am eigenen Leib und an der eigenen Seele die Anfechtungen durchlitten, denen der Mensch da ausgeliefert ist? Und ich schätze, damals, im Gegensatz zu jetzt, nickten einige in der Kirche. Wem jetzt wieder die Zelle, in der er einst saß, wieder lebendig wird, sagte jener Prediger, den möchte ich fragen, was bewegte deine Gedanken während des unruhigen Hin und Hers zwischen der Eisentür und den Gitterstäben? Mir ist beim Lesen jener alten Predigt bewusst geworden, wie unzählbare viele Menschen in den letzten 2000 Jahren Weltgeschichte die Ereignisse um diesen Johannes den Täufer so viel unmittelbarer und direkter als wir aufnahmen, weil sie nämlich selbst das Leid eines politischen Gefangenen durchmachen mussten. Und einige von ihnen saßen an jenem dritten Advent im Jahr 1950 in der Kirche und hörten auf diesen Predigttext. Nicht wahr, sagte damals Pastor Heinrich Vogel, so hieß er, in Berlin, der ja auch selbst in einem Gefängnis der Gestapo gesessen hatte. Nicht wahr, die Frage, die wir aus unserer Zelle herausgestellt haben und in die sich doch unsere ganze Sehnsucht zusammendrängte, war die Frage nach unserer Freiheit. Und hier fragt einer, der von der Hinrichtung bedroht war, nicht danach, ob er freikommt, sondern er fragt nach dem, was für ihn offensichtlich noch entscheidender war. Er fragt, ob der Jesus, den er in besseren Zeiten doch schon kennengelernt hatte, ob der wirklich der Christus ist, ob er der Messias ist, auf den die Propheten hingewiesen waren, hatten und dessen letzter Prophet doch er selbst, Johannes der Täufer, war. Er fragt nicht danach, ob er jetzt bald freikommt, sondern er fragt, ob er auf den Richtigen gesetzt hat, ob es sich lohnt für ihn, im Gefängnis zu sein, ob es richtig war, sein Leben auf diese eine Karte zu setzen. Soweit das Zitat von jenem Heinrich Vogel. Und genau darum geht es doch bei Johannes. Wir müssen die Frage von dem Täufer ganz wörtlich hören. Er fragt nicht einfach, hatte ich recht mit meiner Behauptung? Bist du wirklich der Messias? Nein, er fragt, bist du der, der da kommen soll? Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich ist damit der Messias gemeint. Um den geht's, der König des Gottesreiches, auf den hin ja das ganze Volk Gottes ausgerichtet war, auf den es gewartet hat. Aber seine Frage spitzt sich zu, bist du der Kommende? Bringst du uns Zukunft? Alle anderen religiösen und politischen Führer sind doch Vergehende, deren Glanz dann irgendwann wieder erlischt. Nur einer ist der Kommende. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Darum geht es Johannes und deshalb ruft er auch nicht einfach nur, hol mich heraus aus meinem Gefängnis. Er lässt Jesus nicht ausrichten, wenn du schon an den Fundamenten der Welt rüttelst, dann rüttelst du doch jetzt auch an meinen Gefängnismauern. Und dass er das kann, das wissen wir auch später, etwa von Petrus, der auch in einem Gefängnis eines Herodes saß, des Nachfolgers von Antipas, Herodes Agrippa hieß er. Aber Petrus kam damals frei, genauso wie wir es ja auch von Paulus und Silas in Philippi erfahren. Es gibt solche Geschichten im Neuen Testament. Aber das ist hier meine erste Entdeckung. Johannes ruft nicht nach Freiheit, sondern nach Zukunft. Und er sagt nicht, wenn du schon der Messias bist, dann hol mich schnell hier raus, sondern er fragt, bist du der da kommen soll? Oder ist womöglich mein ganzer Lebensentwurf gescheitert, weil ich auf den Falschen gesetzt habe? Und mich hat das sehr nachdenklich gestimmt, als ich ausgehend von jener Predigt des Pastors Vogel auch nochmal dachte, wo sind denn unsere Gefängnisse, wo wir sind? Und wie viele sind gefangen, womöglich gerade in einem Körper, der einer nicht heilbaren Krankheit ausgeliefert ist? Auch das ist wie ein Gefängnis, aus dem man ausbrechen möchte, aber nicht raus kann. Bist du, der uns Zukunft gibt, war die Frage des Täufers. Nicht die Frage, wie kannst du mich möglichst schnell jetzt hier aus dem Gefängnis holen? Und was Johannes hier fragt, ist letztlich auch nicht nur die Frage eines Häftlings, sondern es ist der Ruf eines Christenmenschen, der es jetzt wissen will. Er will das für sich klarkriegen, ob an diesem Jesus aus Nazareth etwas dran ist, ob er sich im Leben und im Sterben an ihm festmachen kann. So wie ein Bergsteiger sich ja auch irgendwo festhalten muss, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Hält das denn, woran ich mich jetzt hänge? Und ich kann jenen Johannes so gut verstehen. Wissen Sie, gerade darin kommt uns jener doch so eigentlich fremde Asket plötzlich ganz nahe. Als karger Prediger in der Wüste mit erhobenem Zeigefinger bleibt er noch auf Distanz. Natürlich hat er recht, wenn er die Menschen mit aller Klarheit darauf hinweist, wo unser Leben mit Gottes Reich nicht im Einklang ist. Und wehe dem Land, das solche Propheten nicht mehr hat, nicht mehr zu Wort kommen lässt. Aber jetzt ist er nicht am Predigen, sondern jetzt ist er am Fragen. Und er will das jetzt wissen, ob was dran ist an diesem Jesus von Nazareth. Lässt nicht locker, weil damit alles für ihn steht und fällt. Da geht's um mehr als nur um das Gefängnis und die drohende Hinrichtung. Da geht's um eine ganze Ewigkeit. Bist du es oder sollen wir weiter warten? Der vollmundige Täufer ist zum Zweifler geworden. Und darin kommt er uns so nahe. Und glauben Sie bloß nicht, es ginge mir anders als Ihnen. Glauben Sie bloß nicht, es gäbe irgendeinen anderen Christen, dem es nicht genauso geht wie jedem hier. Selbst Bischöfe, Professoren kennen das, dass sie mal nachts wach liegen, sich fragen, was denn ist, wenn der Himmel womöglich leer ist. Und wenn sie sich ein Leben lang womöglich was vorgemacht haben, es diesen Gott gar nicht gibt. Erst vor kurzem sprach ich mit einem Theologieprofessor darüber. Und wer glaubt, der kennt eben auch den Zweifel. Das ist so. Und wenn Sie das nächste Mal wieder nachts wach liegen und nicht mehr wissen, woran Sie sich halten können, denken Sie an Johannes im Gefängnis. Er stellt seine Fragen an die richtige Adresse. Er fragt Jesus. Und er flüstert sie nicht nur leise vor sich hin, er redet nicht nur gegen die leere Wand einer Gefängniszelle, sondern er fragt Jesus direkt, bist du es? Das lässt er ihm ausrichten. Und ich habe den Eindruck, es gibt tatsächlich unzählige Christenmenschen, die noch nie ernsthaft nach ihm gefragt haben, nach Jesus. Sie lassen die Frage gar nicht zu, weil sie viel zu schnell zudecken mit irgendwelchen Richtigkeiten, die sie vielleicht mal gelernt haben und jetzt auswendig aufsagen können. Und ich möchte euch Konfirmanden, die ihr uns von oben betrachtet, genau das zurufen. Wenn ihr eine Frage habt im Konfirmandenjahr, dann bitte die Frage nach Jesus. Bist du es? Ja. Was nützen uns die besten dogmatischen Antworten, wenn man noch gar nicht angefangen hat zu fragen? Und es gibt sicher auch manche, die mit der Kirche nur wenig zu tun haben und sogar ihr ablehnend gegenüberstehen, aber in Wahrheit ernsthafter und echter nach ihm schon gefragt haben als viele Insider. Manchen, der vielleicht sogar mit scharfer Kritik nach ihm fragt. Aber womöglich hört unser Herr durch den Angriff hindurch eine echte Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dem Christus, nach dem kommenden Messias. Und manchmal frage ich mich, ob wir in unserem kirchlichen Betrieb nicht längst blind geworden sind, weil wir vor lauter Geschäftigkeit jene eigentliche Frage nach Jesus nicht mehr stellen. Bist du, der da kommen soll und uns Zukunft gibt? Bist du es? Stell mir vor, wie das war damals, aber nur eine Minute. Kurz und barsch lässt der Gefängniswärter jene beiden Boten an die Zellentür. Er scheint es gut mit jenem Johannes zu meinen, sonst wäre ein solcher Kontakt in die Außenwelt gar nicht möglich. Und was sagt er? Ist er der Kommende? Fragt der Täufer die beiden voll Ungeduld. Sagt er ja zu mir oder sagt er nein, es ist ein anderer? Oder sagt er womöglich das Allerschlimmste, hör auf zu warten, der Messias kommt gar nicht? Kaum hatten die beiden Johannes geantwortet, da schickte der Wärter sie auch schon wieder fort und der Täufer blieb allein zurück und musste nachdenken über jene Worte, die in ihm noch nachklingen. Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Also nicht ja oder nein, sondern das hatte er gesagt. Aber darin steckt alles, was Johannes jetzt in seiner Zelle brauchte, denn er kannte seine Heilige Schrift. Immerhin war er ein Priestersohn. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Sein Vater Zacharias wird ihn von klein auf gelehrt haben, wie denn der Messias angekündigt war. Wenn Gottes Reich kommen wird, dann werden der Blinden aufgetan, heißt es beim Propheten Jesaja, und die tauben Ohren werden geöffnet, und dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der stummen Zunge wird Lob sagen. Und weiter an anderer Stelle, er ist gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und Johannes wusste sehr genau, wie es jetzt weitergeht. Er wusste sehr genau, was jetzt als nächstes steht, dasteht. Ihm wurde in dem Moment die doppelte Tragweite der Botschaft klar. Erstens, nämlich ihm wurde klar die Zeichen und Wunder, die Jesus tat. Das waren Hinweise auf Gottes Reich, das schon angebrochen ist. Er ist der Messias. Sonst wäre das nicht geschehen, was geschehen ist. Sonst wären nicht Lahme plötzlich aufgestanden. Sonst hätten Blinde nicht plötzlich sehen können. Sie kennen alle die Geschichte vom blinden Bartimäus. Ja, er ist es, auf den wir so lange gewartet haben. Gott ist in ihm zu den Menschen gekommen. Er ist der Gekommene und er ist der noch Kommende. Das ist das Zweite. Denn dort, wo die Worte von Jesus enden, da gehen die Worte Jesajas über den Messias noch weiter. Und Johannes kannte sie auswendig. Er ist gesandt, noch einmal den Armen das Evangelium zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Das war das Zitat, auf das Jesus hingewiesen hat. Er hatte ja nur den Anfang zitiert, damit Johannes das Ende selber ergänzt. Er ist gekommen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen aber die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde und eine große Gnadenzeit des Herrn. Ich stelle mir vor, wie Johannes der Täufer in seiner Todeszelle saß und dieser schmucklose Raum für ihn plötzlich einen ganz anderen Glanz bekam. Wie er getröstet war von dieser Antwort. Und ich möchte sie heute mit hineinnehmen in diesen Trost. Er ist der Gekommene und er ist der noch Kommende. Ja, er hatte in der Antwort gehört, der König ist da, der Messias ist gekommen, wir brauchen nicht länger warten, die Zeitenwende ist schon eingetreten. Es ist richtig, dass wir von jetzt an sagen, das ist das Jahr des Herrn, Anno Domini 2023. Da war eine Zeitenwende. Blinde können wieder sehen und sogar einzelne Tote wurden durch ihn auferweckt. Und zugleich aber auch steckte in der Antwort noch ein Nein. Nein, das umfassende, das sichtbare Reich Gottes steht noch aus, so wie Johannes immer noch in seinem Kerker sitzt. Und wie unzählige andere auch gefangen waren und sind in den Kerkern unserer Welt. Und sei es in den Tunneln der Hamas. Die Sehnsucht nach Erlösung ist noch nicht eingelöst. Und die Antwort Jesu an Johannes und auch an uns, die wir doch dieselben fragen, heißt, der Messias ist gekommen. Ja, und zugleich nein, das Reich Gottes ist noch nicht sichtbar. Wir leben noch im Glauben, noch nicht im Schauen, wie es Paulus ausdrückt. Wir können bisher nur die Knospen und noch nicht die Blüten sehen, könnte man auch als Bild nehmen. Wir stecken noch in den Geburtswehen der neuen Schöpfung, wie Jesus an anderer Stelle sagt. Aber er ist es, der kommt. Er, der gekommen ist, der ist derselbe, der kommen wird. Die großen Verheißungen der Propheten laufen in ihm zusammen und werden durch ihn vollendet werden. Die Gefängnismauern und wenige Wochen später auch das Schwert des Henkers. Beides wird nicht die letzte Wirklichkeit für diesen Täufer sein. Denn das, was geschehen ist, ist nur der Anfang einer neuen, weltumspannenden Wirklichkeit. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das alles ist schon bekannt dem Täufer, aber er weiß doch, dass diese Geschichte weitergeht von Jesaja. Und den Gefangenen werden die Tore geöffnet. Und so wird es sein, wenn er wiederkommt. Und so ist die Antwort, die Johannes bekommt, auch die unsere. Wer voll Sehnsucht nach Jesus fragt, wird ins Staunen kommen über viele Zeichen und Signale, was bereits geschehen ist. Getröstet werden durch die Verheißungen der Heiligen Schrift, die noch ausstehen. Denn der, der gekommen ist, ist der Kommende, der uns Zukunft öffnet. Amen. Antworten wir darauf.